ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Sportrechts. Ich darf euch heute begrüßen zur 22. Folge von Liebling Wosmann. Nach gut 2 Monaten sind wir endlich mal wieder vollzählig zu viert. Neben mir sitzen
Robert.
Und?
Fabian.
Etwas weiter weg ist heute
Christopher.
Wo bist du gerade, Chris, und warum eigentlich?
Aufgrund terminlicher Verpflichtungen remote zugeschaltet aus dem Büro nach einem Gerichtstermin. Das ging leider nicht anders heute.
Alles klar, schön, dass du dabei bist. Und ich bin Holger. Ja, in den letzten Wochen ist viel passiert im Sport und besonders im Fußball. So haben wir nicht nur den alten deutschen und neuen deutschen Meister sowie die Auf- und Absteiger der Profiligen gefunden, sondern dürfen uns sogar endlich mal wieder über einen deutschen Europapokalsieger freuen. Ja, die Eintracht hat es auf furiose Art und Weise geschafft, diesen Titel ausgerechnet in dem Jahr, in dem der große Held von damals, Jürgen
Grabowski.
Ja, nicht einschlafen hier. Ihr werdet dabei sein, ja?
Sind wir doch.
Gestorben ist, nach 40 Jahren wieder ins Herz Europas zu holen. Wir gratulieren der Eintracht zu diesem sensationellen Erfolg und freuen uns auf die Champions League mit euch. Und ich natürlich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison wieder die Gelegenheit zu haben, mit Union International zu fahren, was mindestens genauso sensationell ist wie der Triumph der Eintracht. Und am 20. Juni geht's ja schon weiter, da starten die Bundesligisten in die Trainingslager. Aber jetzt direkt zum Sportrecht und unseren Themen heute. Zum einen reaktivieren wir unsere Rubrik Kai aus der Kiste mit dem aktuellen Phänomen der Platzstürme in Europa. Sprechen wir kurz drüber. Dann geht's um das Urteil des OLG Frankfurt in der Sache Felde bzw. Behrens. Hieß sie nach der Heirat Behrens? Oder
nee, sie hieß erst Behrens und jetzt heißt sie Van der Velde.
Jetzt heißt sie Felde, okay.
Van der Velde.
Van der Velde Tillmann gegen den Deutschen Volleyballverband. Und deswegen sehen wir auch mal weg vom Fußball wieder hin zu den Olympischen Spielen und eben zum Volleyball. Und ein weiteres Thema ist dann der Fall Lotka, der von Hertha BSC zum BVB gewechselt ist, was mittlerweile feststeht. Die Clubs haben sich geeinigt. Wie es denn aussieht mit einseitigen Verlängerungsoptionen, um die es hier geht, das wird uns gleich oder nachher Chris erläutern. Last but not least haben wir eine Hörerfrage bekommen, auf die wir kurz eingehen möchten. Nämlich, es geht um die Frage dabei, welche Rechte Mitglieder von Fußballvereinen tatsächlich haben. Ja, soweit erstmal. Freut euch auf die Folge und Robert, hol mal den Kai aus der Kiste raus.
Also insofern Kai aus der Kiste mal wieder reaktiviert, die kurze Rubrik. Und da wollten wir uns einmal nur, weil wir es nicht komplett rechtlich unkommentieren lassen wollten, einmal das Thema Platzstürme anschauen. Das hat ja einige gegeben. Im Bereich der Bundesliga gab es ja auf Schalke, wo es laut Meldung auch 9 Schwerverletzte gab, 18 Personen insgesamt verletzt. Und in Köln gab es auch natürlich entsprechend Freuden über die Teilnahme in Europa. Aber insbesondere auch in England und in Frankreich. In dem Spiel Manchester City hat es die Meute auch nicht mehr auf den Plätzen gehalten. Und dabei ist wohl der Torwart Olds ein bisschen bedrängt oder auch angegriffen worden. Bei der Partie Nottingham gegen Sheffield gab es einen heftigen Kopfstoß an der Seitenlinie. Er stand da völlig unbeteiligt, der Spieler Billy Sharp. Und dann ist ein Fan an ihm vorbeigerannt und hat ihn mehr oder minder unvermittelt niedergestreckt. Also schon erhebliche Schäden und Gefahren, die da mit einhergingen. Es gab sexuelle Übergriffe, die berichtet wurden. Ich glaube, auf Schalke war das. Und insgesamt die Frage, ja, wie ist es weiter zu dulden? Ist es einfach eine schöne Randerscheinung im Idealfall, wenn es positiv verläuft und sich die Fans friedlich mit ihrer Heimmannschaft freuen? Oder überwiegt nicht doch das Gefährdungspotenzial und die sicherheitsrelevanten Aspekte, die die Beteiligten dort zu tragen haben, sei es nun Verein an erster Stelle, der das Sicherheitskonzept dann irgendwie auch verantworten muss, oder die Verbände. Wer muss am Ende haften, wenn mal doch was Schlimmeres passiert? Frage in den Raum.
Ganz kurz, ich glaube, den krassesten Fall hast du jetzt gar nicht erwähnt. Das war doch in Frankreich das Spiel Saint-Étienne gegen Auxerre.
Ja.
War das Auxerre? Ich glaube, ja. Es war Auxerre, ne? Ja. Also das jetzt eine Eskalationsstufe erreicht hatte, die hatte ich so jetzt in letzter Zeit noch nicht gesehen. Also das waren ja erschreckende Bilder. Ich glaube, die sind irgendwie, das ist im Elfmeterschießen entschieden worden, das Spiel zugunsten von Auxerre, war aber ein Heimspiel in Saint-Étienne. Und nachdem das erst so aussah, als würden sich alle freuen, auch diejenigen, die auf den Platz dann da stürmen, kam dann plötzlich eine Gruppe oder Meute, die angefangen haben, die Leuchtkörper,
Leuchtraketen, also
Pyros,
auf den Platz.
Pyros irgendwie auf den Platz zu schmeißen, und zwar insbesondere in Richtung der Bank von Saint-Étienne. Also ich glaube, sogar die eigenen Spieler haben die da attackiert, und es nahm gar kein Ende mehr. Also fürchterliche Bilder, extrem verstörend.
Ja, stimmt.
Ja, also ich frage mich halt immer, wie man es verhindern kann. Und früher gab es ja deswegen auch die Zäune. Gibt es nicht mehr zum Glück. Und
warum gibt es die nicht mehr?
Na, weil es wahrscheinlich friedlicher wurde und weil die Ordnungsdienste es geschafft haben, oder die Clubs auch, die Fans zurückzuhalten durch Überzeugungsarbeit und durch Aufklärung. Und ich sehe da gerade wieder so eine Art Wellenbewegung zurück. Und
aber ganz kurz, ich glaube, es gab einen ganz entscheidenden Grund, warum diese Zäune, nicht mehr so populär waren, vor allem in England.
Heisel und Sheffield. Hillsborough. Ja. Ja. Aber aufgrund dieses, wie hieß der Report, Taylor Report, gab es ja dann auch andere Sicherheitsbestimmungen in Stadien, wie ausschließlich Sitzplätze und so weiter, wo dann die Sicherheit eben und Fluchtwege und so, und dann konnte man das eben so machen. Aber was man jetzt in den letzten Wochen beobachtet hat, das gibt ja schon Anlass zur Sorge. Und natürlich sind die Medien da schnell dabei, mit Empörung und Skandal zu rufen. Aber es ist ja tatsächlich, was man da in Frankreich gesehen hat, sehr gefährlich für Einzelne, weil man ja nicht weiß, was die Einzelnen, die dann sozusagen über die Stränge schlagen, noch vorhaben. Ja,
ja, es ist halt ein Massenphänomen, das verselbstständigt sich, das ist dann einfach nicht mehr kontrollierbar. Also das, und ja, Zäune sind jetzt wahrscheinlich nicht der ideale Weg, um das zu verhindern, aber Anzahl der Ordner und noch stärkere Einlasskontrollen und auch, ja, aber bis hin zu rufen dann natürlich nach Kontrolle, Einlasskontrolle im Hinblick auf Identifizierung von Fans. Aber das sind einfach nur Themen, die wir jetzt nur mal kurz, die wir auf dem Schirm haben, die, glaube ich, wo sich eine Diskussion schon auch noch entfachen wird. DFB und DFL haben sich ja auch schon geäußert, dass sie das als gefährliches, als Gefährdungspotenzial erkannt gesehen haben, und wird zu schauen sein, wie man damit umgeht und wer dann letztlich dafür die Verantwortung genommen wird.
Also es scheint ja auch fast so wie zum guten Ton jetzt zu gehören, dass man das macht. Es gab irgendwie ein Spiel, der passiert ist, dann gab es noch eins und dann gab es immer weitere Vorfälle. Also ähnlich wie es in anderen Wellen, ich meine, Pyros war eine Zeit lang, es ist jetzt was anderes, aber auch das waren in Wellenbewegungen, gab es eine Zeit lang sehr viel mehr, dann ebbte es wieder ab, und das scheint hier jetzt leider auch so zu sein, nur dass das Gefährdungspotenzial hier noch um ein Vielfaches höher ist.
Ja, ich denke mal auch, dass die Überlegungen oder Rufe nach einem Sportstrafrecht oder nach einer Verschärfung strafrechtlicher Sanktionen oder eines Sonderstrafrechts für Delikte, die im Stadion begangen werden, geben wird. Ich war da immer kein großer Freund
von. Aber braucht man das wirklich? Also
ja, das ist ein berechtigter Einwand, ob man das braucht. Aber ich denke mal, dass die Rufe danach dann wieder lauter werden.
Das glaube ich auch,
ja. Ich wüsste aber auch nicht, dass ich meine, mit dem Existieren, ich meine, es ist ein klassischer Hausfriedensbruch, es ist einfach nur ein Verfolgungsthema. Also aber ich denke auch, dass die Anzahl, mit der das jetzt europaübergreifend stattgefunden hat, kann ich mich nicht in Jahren davor erinnern, dass das in der Häufigkeit aufgetreten ist,
ja,
über die Ligen hinweg.
Und zumal Platzsturm erinnert mich immer an 27.05.19 Aufstieg Union. Ich war dabei, es war Freude pur, alle haben sich gefreut, und es waren ein friedlicher, schöner Platzsturm, ja. Und dass es aus der Emotion heraus passiert und dass es auch möglich ist, finde ich gut. Aber wenn man jetzt aus Wut einen Platzsturm macht oder jetzt die St. Etienne-Fans aus Enttäuschung Leuchtraketen auf die eigenen Spieler schießt, dann ist es halt far beyond allem, was tolerierbar ist.
Ich kann mich auch noch an einen anderen Platzsturm erinnern, nämlich den beim Relegationsspiel Düsseldorf gegen Hertha. Der hatte noch die Besonderheit, dass er stattfand, bevor das Spiel überhaupt abgepfiffen wurde, weshalb das dann nochmal an den sogenannten grünen Tisch ging. Und die Frage war, ob das Spiel deswegen wiederholt werden muss, weil ich glaube, der Schiedsrichter hat dann unterbrochen und hat die Spieler nochmal für 3 Minuten aufs Spiel geschickt, um dann die Nachspielzeit noch zu Ende zu bringen. Und es fehlte damals irgendwie ein Tor für Hertha und dann konnte man darüber diskutieren, ob die dadurch durch die Unterbrechung jetzt irgendwie benachteiligt wurden. Mhm. Aber ja, so ein Platzsturm, finde ich, hat eben immer nicht nur diese positive Komponente der Freude, denn die hat es auch meist nur für die Mannschaft, die dann da gewonnen hat. Ja, und für die Unterlegene ist es schon entweder eine Benachteiligung oder ist es auch irgendwie, finde ich, nicht möglicherweise nicht so ganz fair, dann da vor deren Augen da so ausgelassen zu feiern. Und es kann halt immer eben leicht ins...
Es schlägt dann um.
Es kann Wald abdriften.
Ja. Es muss ja nur Einzelne und dann verselbstständigt sich, und dann ist es eben eine bedrohliche Situation für die Unterlegenen, die jetzt da mit hängenden Köpfen auf dem Platz stehen. Und dann gibt's halt mal die Ohrfeige im Vorbeilaufen, im besten Falle. Und im schlimmsten Falle passiert mehr. Also insofern, irgendwie muss man mit dem Thema umgehen. Und ja, die juristischen Fragen und verbandsrechtlichen Fragestellungen sind natürlich vielfältig. Also, aber ich glaube, dabei wollen wir es belassen, oder?
Ja, dann gehen wir nahtlos zum Thema Volleyball über, ja. Mhm. Wer möchte in die Sache einführen?
Fabian, glaube ich, ne?
Ja, ich kann es mal probieren. Also Hintergrund ist, es gibt ein Volleyballteam bestehend aus Kim van de Velde, die vormals Behrens hieß, bis sie geheiratet hat, und Sinja Tillmann. Die beiden waren, glaube ich, in den Jahren 2018, 2019 sehr erfolgreich und in der Weltrangliste das am besten platzierte deutsche Duo oder deutsche Team. Und die beiden haben einen Rechtsstreit losgetreten, beginnend vor dem Landgericht Frankfurt, und das ist dann bis zum OLG Frankfurt gegangen. Und wurde dort jüngst entschieden. Und zwar haben sie auf Schadensersatz geklagt gegen den Deutschen Volleyballverband. Und warum haben sie das? Weil sie vom Deutschen Volleyballverband für verschiedene Turniere, internationale Turniere, nicht nominiert wurden. Obwohl sie zum Zeitpunkt der Turniere erwiesenermaßen, jedenfalls der Weltrangliste nach, das beste deutsche Team waren. Das beste deutsche Beachvolleyball-Team. Ne? Also aus zwei Personen besteht so ein Beachvolleyball-Team, für die sich da nicht so auskennen sollten. Warum ist das überhaupt so passiert? Das liegt daran, dass der Deutsche Volleyballverband Kraft seiner Satzung selber bestimmen kann, welche Teams er zu den Turnieren schickt. Und dann gibt es eine bestimmte Höchstzahl an Teams, die er da mitschicken kann. Und der Verband, der hat dann da bestimmte Auswahlkriterien gehabt, nämlich wurde, glaube ich, danach entschieden, ob diese Teams Mitglieder des Nationalteams waren oder eines sogenannten Perspektivteams waren, also Perspektivspielerinnen, wo die Zulassung nach sogenannten Entry Points beurteilt wird oder entschieden wird. Und diese Entscheidung, die trifft der Verband einmal jährlich, und da waren jedenfalls die beiden Spielerinnen Van de Velde und Tillmann nicht mit dabei. Und sie haben jetzt geklagt, weil sie wie folgt argumentiert haben: Ihnen sei ein Schaden dadurch entstanden, dass sie an internationalen Turnieren nicht teilnehmen können, dadurch seien ihnen Antrittsgelder entgangen. Ja, und den Anspruch haben sie versucht, zunächst vorm Landgericht Frankfurt durchzusetzen. Und das ist ihnen sogar gelungen. Also in erster Instanz ist ihnen der Schadensersatzanspruch zugesprochen worden. In der zweiten Instanz vom OLG Frankfurt ist diese Entscheidung wieder gekippt worden. Und der Anspruch auf Schadensersatz nicht erkannt worden.
Sie hatten nur auf die Antrittsgelder geklagt oder die 17.000 oder hatten Sie einen nicht bezifferten offenen Schadensersatzanspruch geltend gemacht? Weißt du das?
Es ging um 17.000 US-Dollar und zwar in Form von Startgeldern, die ihnen also in jedem Fall zugeflossen wären, hätten sie denn teilgenommen.
Und es wäre auch schwer. Ich meine, ansonsten hätten sie, also bei nur zur Erklärung, irgendwie auf offenen Schadensersatz würde man unter Umständen vielleicht eine Mindestsumme beziffern und sagt, also die 17.000, die möchten wir in jedem Fall haben und dann aber nach oben offen, weil sie eben argumentieren könnten, entgangener Gewinn. Wobei das, den Beweis dort zu führen, dass sie im Sport da sich erfolgreich durchgesetzt hätten, dürfte anders als zum Beispiel im normalen Wirtschaftsverkehr, wo es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dann immer gibt, dass wenn ein Unternehmen am Wirtschaftsverkehr in seiner üblichen Form teilnimmt, auch ein belegbarer entgangener Gewinn dann irgendwie erzielt worden wäre. Den Beweis hätten sie wahrscheinlich ohnehin nicht führen können im Verfahren. Deswegen nur meine Nachfrage.
Richtig, ja, das wäre ausgeschlossen gewesen, das nachzuweisen.
Es sei denn, sie hätten irgendwie irgendwelche Sponsoring-Verträge noch.
Die bezifferten, die dann
irgendwie davon
nicht irgendwie dann deshalb gekündigt wurden, weil sie nicht an den Turnieren teilnehmen, das wäre dann auch ein klar zurechenbarer entgangener Gewinn gewesen, ja.
Und Immaterialgüterrecht, Schadensersatz wegen immaterieller Schäden ist da aber auch ausgeschlossen.
Auch da müssten Sie, also...
Das wäre, glaube ich, schwer nachzuweisen, welcher Schaden da entstand. Also Image-Schäden meinst du jetzt? Schwierig. Ja. Also dass dein Image jetzt leidet, und zwar in einer Weise, dass dir finanzielle Einbußen entstehen, weil du da nicht teilnimmst, wäre schwer nachzuweisen. Also wirklich allenfalls im Hinblick auf Sponsoring-Verträge, die deswegen gekündigt worden wären, oder Sponsoring-Verträge, die deswegen nicht zustande gekommen sind. Das ist dann wohl alles.
Aber was als Abzugsposten ja zu berücksichtigen wäre, da weiß ich aber nicht, ob es eingestellt wurde, in die Klageforderungen wären ja die Kosten, die sie gehabt hätten, also Reisekosten und so weiter. Die müsste man ja eigentlich auch in Abzug bringen dann.
Wären die nicht übernommen dann auch vom Verband?
Kommt ja mal drauf an. Also es kann sein, dass die übernommen werden, aber müssten sie auch nicht zwingend. Ja.
Okay, und wie ging es dann letztlich vor Gericht weiter?
Erstinstanzlich ist Ihnen der Schadensersatz zugesprochen worden durchs Landgericht Frankfurt. In der zweiten Instanz ist er Ihnen nicht zugesprochen worden. Da gab es dann noch so zwei Prüfungsschritte, mit denen sich beide Gerichte befassen mussten. Und zwar zum einen die Frage, ob das Landgericht oder ob die Zivilgerichte jetzt hier überhaupt entscheiden können. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie dann in der Sache zu entscheiden ist. Bei der ersten Frage spielt mal wieder, wir sind ja im Sport, eine Rolle, ob nicht die Schiedsgerichte oder die Schiedsgerichtsbarkeit hier angerufen hätte werden müssen. Es gibt nämlich eine Schiedsvereinbarung, die Athleten mit dem Deutschen Volleyballverband schließen, als Bedingung dafür, dass sie dort an internationalen Turnieren teilnehmen können. Und wie wir das schon aus vergangenen Fällen kennen, unter anderem beim Fall Pechstein, ist dann die Frage, ob diese Schiedsvereinbarung Vorrang hat. Dazu müsste eine wirksame Schiedsvereinbarung geschlossen worden. Und das war nach Auffassung des OLG Frankfurt nicht der Fall. Was schaut man sich dann an? Man schaut sich bei diesen Schiedsvereinbarungen an, ob sie von ihrer Struktur her gewährleisten, dass da eine unabhängige Instanz entscheidet. Und hier gab es insbesondere deshalb Zweifel an der Unabhängigkeit wegen der Zusammensetzung des Schiedsgerichts. Die Zusammensetzung des Schiedsgerichts sah nämlich unter anderem vor, dass Mitglied des Schiedsgerichts jemand ist, der gleichzeitig Vorsitzender des Verbandsgerichts des DVV ist. Der wäre dann zudem auch Vorsitzender des Schiedsgerichts gewesen. Und man hat da gesagt, na, die Person steht dann doch aber sehr im Lager einer Partei. Und ja, wir Juristen wissen alle, da kriegt man dann mindestens ein unschönes Bauchgefühl, wenn man vor so einem Spruchkörper dann sitzt und da entschieden werden muss. Und deswegen hat das Gericht gesagt, also paritätisch war zu befürchten, dass der DVV dort einen unzulässigen Einfluss nehmen kann auf die Entscheidung. Mhm. Ja, und zur Frage, ob wie in der Sache entschieden wurde, Holger?
Ja, also das OLG hat sich dann auf den Standpunkt gestellt, dass dem Verband ein weiter Ermessensspielraum zukommt und der Schadensersatz für die Athleten nur dann bestehen würde, wenn keine andere Auswahlentscheidung richtig gewesen wäre. Also wenn die beiden Volleyballerinnen hier nominiert werden müssen. Und das war laut Senat nicht der Fall. Und da muss man mal schon fragen, ob es dann überhaupt möglich ist, für Athleten einen Schadensersatzanspruch zugesprochen zu bekommen, weil in dem Moment, in dem der Verband sagt, ich treffe die Auswahlentscheidung, wie ich es für richtig halte, müssen zwar die Kriterien immer noch objektiv sein, aber selbst in den Fällen, in denen er einen Fehler gemacht hat, kann sich der Verband noch auf andere Kriterien zurückziehen, zumindest theoretisch.
Ja.
Und das halte ich im Ergebnis für nicht richtig. Weil, also...
Kann ich mal ganz kurz einen Schritt zurück nochmal machen? Also erstens, die Anspruchsgrundlage überhaupt für den Schadensersatz ist eine Norm aus dem Kartellrecht, also aus dem GWB. Nämlich die Frage, ob dort der Deutsche Volleyballverband eine Monopolstellung in unzulässiger Weise ausgenutzt hat.
Genau, das fehlte noch, dass wir überhaupt in welchem Bereich wir uns befinden.
Ja, aber
man
könnte ja auch sagen, dass es aus dem Verbandsrecht selbst einen Anspruch gibt. Aber also ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich
Klage gegenständlich war aber der Anspruch aus dem GWB.
Okay, genau. Also wenn man da nochmal einen Schritt zurückgeht, wie kommt man ins Kartellrecht, wenn man einen Sportverband hat? Das ist der einzige, aufgrund der Pyramidenform im Sport ist es eben der marktbeherrschende Player, der dann sich an die Regeln des Wirtschaftslebens halten muss und da eben seine marktbeherrschende Stellung nicht missbräuchlich ausnutzen darf. Und dieses missbräuchliche Ausnutzen ist eben immer dann der Fall, wenn es, und jetzt zurück zum Sport, wenn es keine sachlichen Gründe für seine Entscheidung geben würde. Und da hat der Senat gesagt, in dem Bereich ist man hier nicht. Es ist noch nachvollziehbar, wie der Verband hier gehandelt hat.
Genau, und das Besondere aber, fand ich jedenfalls, ist, es geht ja hier um Schadensersatz. Mhm. Also es ging nicht darum, ob jetzt diese... Das Nominierungskriterium zulässig oder unzulässig ist, sondern es ging um Schadensersatz. Und um Schadensersatz zu bekommen, hat das Gericht eben gesagt, also selbst wenn die Nominierungskriterien falsch wären, müssten die Klägerin immer noch nachweisen, dass es zulässige Nominierungskriterien gibt, bei denen sie zwingend hätten nominiert werden müssen. Und das war jetzt das Problem für die Klägerin.
Ja gut, das kann ja kein Athlet leisten. Ja. Diesen Nachweis kann ja aber niemand führen.
Genau, aber eigentlich muss ja ermessen, ist ja nicht frei von jedweden Plausibilitäts- und Kontrollüberlegungen, sondern es ist ja kein freies Ermessen, sondern dürfte ja wohl auch eher eine Art billiges Ermessen sein, wie 315 BGB
es
vorsieht.
So ist es ja auch.
Und dann muss man ja schon sagen, zum Beispiel die Weltranglistenpunkte, die hier ja jedenfalls bei einigen Turnieren den beiden ein Startrecht eingeräumt hätten, wenn man die als ausschließlich berücksichtigt hätte. Da sagte die Pressemitteilung des OLG schlicht, dass es darauf nicht ankommt oder nicht ankommen kann. Aber Ranglistenpunkte sind in sehr vielen anderen Sportarten, zum Beispiel beim Tennis, zwingende Voraussetzungen für die Qualifikation bei Turnieren. Insofern würde mich da schon mal interessieren, dann in dem ausführlichen Urteil, wie man davon abrücken will und was dann da die Billigkeitserwägungen bei der Ermessensausübung sind.
Also vielleicht auch, man muss es wohl sportartspezifisch bewerten, denn im Fußball würde jetzt wohl kaum jemand kommen und sagen und klagen, weil er nicht für die Weltmeisterschaft nominiert worden ist, obwohl er in der Kicker-Rangliste Platz 1 belegt hat. Zum einen, weil es eben im Fußball keine objektive Rangliste gibt. Und zum anderen, weil eine Fußballmannschaft natürlich aus viel mehr Leuten besteht als nur zwei. Und da spielen noch ganz viele andere Gesichtspunkte eine Rolle, ob jemand für ein internationales Turnier nominiert wird. Beispielsweise auch, wie du dich sozial wieder ins Gefüge einpasst und ja, und was für Eigenschaften du irgendwie hast, die du der Mannschaft mitgeben kannst. Beim Volleyballturnier, beim Beachvolleyball sind es halt zwei. Also es ist halt ein Team. Und da würde ich auch mal sagen, dass die Weltranglistenpunkte da schon ein gewisses Kriterium sind, die eine Beurteilung nahelegen können. Also dass man, ja, dass es da eigentlich jetzt auch nicht viel mehr andere Gesichtspunkte geben kann.
Ja,
genau. Und zumal die Verdienstmöglichkeiten ja auch andere sind. Also wenn ich nicht für die Turniere nicht nominiert werde, kann ich nicht teilnehmen und dann auch kein Preisgeld erspielen. Beim Fußball ist ja die Struktur zum Beispiel eine andere, dass ich ja auch über den Vereinssport Verdienste erzielen kann und nicht noch zwingend die internationalen Turniere mit der Nationalmannschaft brauche. Also muss ich das ja auch in die Erwägung einstellen.
Und die Kriterien, die Kriterien des DVV sind doch auch komplett nicht überprüfbar. Die sind doch wirklich dann reines Ermessen.
Ja, das haben wir noch, glaube ich, nicht erwähnt. Mhm. Also die Kriterien des DVV waren, dass die Teams erstmal in sogenannte Nationalmannschafts- und Perspektivteams geholt wurden und nur die Teams dann zu den Olympischen Spielen, zu den Weltmeisterschaften zugelassen wurden. Und da ist ja, also ich sehe da kein objektives Kriterium für den Verband, wie er da sich erstmal für einzelne Teams oder Sportler entscheiden muss. Und wie wir vorhin gesagt haben, auch wenn er dieses Ermessen hat, muss es trotzdem in dem Rahmen noch überprüfbar sein.
Also ja. ich kann auch den Vorwurf von Kollegen verstehen, die auch da unter anderem auch involviert waren in dem Verfahren, dass sie sagen, also das wird das mit, wenn man abstellt, eigentlich sind zwingende sachliche Gründe erforderlich und jetzt abstellt auf diese weichen Kriterien, die anfällig sind für einseitige Förderung von Teams, die ohnehin schon auf der privilegierten Liste dort stehen und gar keine Kriterien mehr hat, um das wirklich an harten sachlichen Fakten mal zu überprüfen, dann kann man das Kartellrecht gleich in die Tonne treten, weil dann ist eröffnet es wirklich Tür und Tor für unsachliche und unfaire Behandlung, weil Ermessen kann natürlich wirklich nur dann zum Schadensersatz führen, wenn ein kompletter Ermessensausfall oder Ermessensfehlgebrauch Ermessensnichtgebrauch nachgewiesen wird. Und das wird ja schlichtweg nicht passieren.
Trotzdem komme ich nochmal auf den Punkt zurück, dass ein Verband natürlich schon in der Lage sein muss, auch eine autonome Entscheidung zu treffen, wen er für solche Turniere nominiert, unter dem Gesichtspunkt, welche Besetzung denn maximalen Erfolg verspricht.
Genau, aber das quasi als sachliche, objektive Grundlage auf erster Stufe bräuchte man ja dieses Kriterium. Und dann auf zweiter zu sagen, aber menschlich passt es halt irgendwie nicht. Aber genau. Dass man einmal sagt, die harten Kriterien werden erstmal abgeklopft und dann entscheiden wir, wenn die beide gleich gut geeignet sind, meinetwegen.
Okay, hier gab es nur zwei Gesichtspunkte, die ich aufgeschnappt habe, die ich aber dadurch, dass ich jetzt kein Volleyball-Experte bin, nicht so einfach bewerten kann. Es hat wohl, es kam wohl in dem Verfahren eben auch dazu, dass der DVV seine Beurteilungskriterien erörtern müsste. Und da wurde unter anderem zwei Dinge gesagt. Das eine war, dass wohl bei der Auswahlentscheidung auch berücksichtigt wurde, dass die beiden Klägerinnen die Weltranglistenpunkte nicht im Team, sondern als Einzelspielerinnen auch bekommen haben. Da weiß ich nicht, ob einer von euch weiß, wie diese Weltranglistenpunkte-Ermittlung genau funktioniert. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass man da gegebenenfalls auch, wenn man in anderen Konstellationen mal gespielt hat, dass man diese Punkte sozusagen mitnimmt in die Weltranglistenbewertung.
Muss ja so sein.
Ja, gleichwohl tauchen in der Weltrangliste nicht die Einzelspielerin auf, sondern tatsächlich das Team. Und das heißt, dann profitiert möglicherweise die Teampartnerin von den Punkten, die andere Partnerin mit jemand anderem gewonnen hat. Das mag jetzt, also inwieweit das jetzt wirklich von Gewichtung ist, kann ich nicht sagen. Und das andere war, man habe berücksichtigt, dass dieses konkrete Team, also Van de Velde, Tillmann, eine Kombination aus zwei Abwehrspielerinnen sei und nicht die übliche Kombination, dass man irgendwie eine Abwehrspielerin und eine Blockangriffsspielerin hat. Ich habe allerdings mich bei meinem Kollegen Martin erkundigt, der sehr volleyballaffin ist und der hielt das für Quatsch, meinte, also es ist Es spielt beim Beachvolleyball keine Rolle. Wenn es ein gutes Team ist, dann ist es egal, ob die eine
Verteidigungsspielerin ist. Da will ich ihm jetzt nicht komplett widersprechen, aber ich glaube schon, dass es gibt ja mal dann doch deutlich an den Größenverhältnissen schon erkennbar, dass es die Konstellation häufig gibt, dass eine große und eine die dann die Blocks durchführt und eine.
Ja, ich weiß, an wen du jetzt so denkst, so Arman Hager zum Beispiel. aber ich glaube, das ist einfach nicht zwingend für den Erfolg eines Teams.
Wie auch immer, der Kollege, der das Verfahren zugunsten der Sportlerinnen betreut hat, ist Paul Lamberts. Hier, schöne Grüße an der Stelle. Ja. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Und der hat ja auch einen sehr pointierten Beitrag nochmal geschrieben in der FAZ. Er wird in den Shownotes verlinkt. Und er spricht davon vom Abkehr vom Leistungsprinzip. Seht ihr das im Ergebnis auch so? Also ich würde schon sagen, dass das Urteil schon so ein Beigeschmack hat. Insbesondere deshalb, weil am Ende ja auch der Senat argumentiert, dass andere Auswahlkriterien wie beispielsweise Ausscheidungskämpfe ebenfalls in Betracht gekommen wären. Aber sie haben es halt nicht gemacht. Insofern finde ich das schon. Also für mich ist dieses Urteil nicht nachvollziehbar. Und schade ist auch, es wurde die Revision nicht zugelassen. Mhm.
Genau, das finde ich auch problematisch, weil die stellen ja doch Grundsätze auf, die je nach der Ausfallentscheidung tatsächlich eine Abkehr vom Leistungsprinzip sein könnten. Und dann die Revision nicht zuzulassen, ja, man muss mal gucken, ob die Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt wird und Erfolg
hat dann.
Kann ich mir
nicht vorstellen.
Aber die Annahmequoten sind ja verschwindend gering. Insofern ist das schade. Aber ich sehe es wie du, Holger, das ist mit dem Leistungsprinzip nur schwierig in Einklang zu bringen.
Mhm. Sehe ich im Ergebnis auch so. Ich finde, das hat einen faden Beigeschmack, die Geschichte. Also gerade in dieser konkreten Konstellation. Ich würde trotzdem schon nochmal sagen, dass ein Verband auch generell ein Sportverband in der Lage sein muss, seine Nominierungsentscheidungen autonom zu treffen und nicht nur anhand von Zahlen und Tabellen treffen muss, aber das hängt von der Sportart ab. Und hier drängt es sich ehrlich gesagt auf, dass man da hätte berücksichtigen müssen, wie die Klägerinnen in der Weltrangliste platziert sind. Was übrigens dafür spricht, dass alle Beteiligten da, also jedenfalls wir und der Kollege Lamberts und die beiden Klägerinnen, da das richtige Gefühl hatten, ist, dass ja die Nominierungskriterien jetzt mittlerweile auch geändert worden sind. Oder sie werden geändert. Und zwar nicht von Seiten des DVV, sondern der Weltverband hat jetzt wohl neue Nominierungskriterien erlassen, wo wohl auch die Weltranglistenpunkte eine entscheidende Rolle bei spielen. Ja. Also da hat man schon Regelungsdefizit erkannt.
Wobei mir jetzt tatsächlich der Punkt neu war, dass die in der Konstellation die Punkte gar nicht erspielt haben. Das wäre schon ein Punkt, der mich, da müsste man sich das Urteil daraufhin dann vielleicht nochmal genauer anschauen. Mhm. Wenn es dieses harte Kriterium, von dem ich jetzt ausgegangen bin, in der Form gar nicht gibt, weil die in der Zusammensetzung nicht sich so profiliert haben, sondern halt mit Einzelpunkten.
Ja, wie ist es denn in der Tennis-Doppel, wenn es da Wimbledon-Doppelturnier gibt und da ist jetzt ein nicht eingespieltes Doppel, die antreten wollen zusammen, dann werden doch auch die Ranglisten Punkte aus ihren ehemaligen Doppelspielen beziehungsweise aus den Einzelranglisten herangezogen, oder
gut,
nicht?
Gut, da ist es auch als Einzelsport Wimbledon möglich.
Wimbledon ist ein schlechtes Beispiel. Die haben eine eigene Form, wie die Spieler setzen, also sowohl im Einzel als auch im Doppel. Aber grundsätzlich ist es im Tennis so, auch die Spieler aus den Doppeln sind einzeln in der Weltrangliste geführt, aber nicht als Team, sondern einzeln mit ihren jeweiligen Punkten, die sie erspielen mit dem Partner oder mit anderen. Und in der Regel erfolgt die Setzung in Turnieren anhand der Punkte. Also die, wenn jetzt Nummer 1 und 2 das Doppelbilden, sind die halt auch an eins gesetzt in der Regel. Aber in Wimbledon zum Beispiel, die dürfen auch andere Ergebnisse berücksichtigen. Da gab es vor Jahren mal einen Skandal, als die spanischen Sandplatzwühler irgendwie die Positionen 1 bis 5 gefühlt alle innen hatten, mit Ausnahme von Federer, aber dann weiter hinten gesetzt wurden, weil die halt in Wimbledon immer nicht so erfolgreich waren.
Im Doppel jetzt? Oder im Einzel?
Nee, im Einzel auch. Aber Wimbledon nimmt sich halt das Recht raus. Machen sie jetzt ja auch politisch gesehen, dass sie die russischen Sportler ausschließen, anders als andere große Turniere, haben sie halt auch da für sich eine Einzelrolle
eingenommen. Aber wie ging das dann aus? Also die Entscheidung wurde ja
wurde akzeptiert. Ja, genau. Ja. Klar.
Okay, sehr gut. Ich würde sagen, machen einen Strich drunter und gehen über zum Thema Lotka. Lotka, der ehemalige Torwart, diesen Monat ist er immer noch bei Hertha unter Vertrag. Ab dem 1. Juli dann bei Borussia Dortmund. Chris, ich darf an dich übergeben.
Ja, endlich wieder Arbeitsrecht im Podcast.
Endlich wieder Fußball.
Ich würde nur ganz kurz einführen. Lotka war zu Saisonbeginn der vierte Torwart, meine ich, bei Hertha. Aus verschiedenen Gründen war er dann sehr schnell die Nummer 1 im Tor. Und dann stellte sich die Frage, nachdem es eine Einigung zwischen Lotka und wohl auch Hertha und Borussia Dortmund über einen Wechsel von Lotka zu Dortmund gab, die Frage, hat Hertha auf eine einseitige Verlängerungsoption in dem Vertrag A verzichtet, B war die und ist die überhaupt wirksam und wer hat was wann zu wem gesagt? Und nachdem Hertha Bedarf an einem guten Torwart hatte, gab es dann kurzzeitig Irritation darüber, wie die vertragliche Situation ist. Inzwischen ist dieser konkrete Fall dadurch geklärt, dass man sich auf einen Wechsel verständigt hat. Aber abstrakt gesehen, für uns von Interesse ist natürlich, sind solche einseitigen Verlängerungsoptionen wirksam. Kurz zum Verständnis, es gibt in den klassischen Arbeitsverträgen mit Sportlern regelmäßig beidseitige oder einseitige Verlängerungsoptionen. Eine einseitige Verlängerungsoption lautet sinngemäß so, dass ein Verein eine Option hat für ein weiteres Jahr. Dann wird einfach der Vertrag verlängert, wenn man das bis zu einem bestimmten Datum einfordert. Das gibt es dann auch beidseitig für beide Parteien und das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Es gibt auch einsatzabhängige Verlängerungen. Das heißt, wenn ein Spieler zum Beispiel 20 Mal zum Einsatz gekommen ist mit mindestens einer Halbzeit, verlängert sich der Vertrag und ein weiteres Jahr. Beidseitig ist relativ klar, das ist auf jeden Fall wirksam, weil da wird keine Partei vermeintlich benachteiligt. Bei den einseitigen Verlängerungsoptionen ist das ein bisschen umstritten. Habt ihr da Punkte zu oder soll ich da erstmal nochmal die Meinung darlegen?
Kann ich den Sachverhalt nochmal etwas ergänzen, kurz? Also um es noch so ein bisschen plastischer zu machen, warum das eigentlich überhaupt so, nahezu eskaliert ist, weil
für Sportverhältnisse eskaliert. Ja.
über den Wechsel des vierten Torwarts von Hertha BSC zum BVB hätte es wahrscheinlich nie eine Meldung gegeben, wenn Hertha nicht, sagen wir mal, in der Endphase der Saison im Abschiedskampf Lotka plötzlich zur Nummer 1 gemacht hätte, was verschiedene Gründe hatte, wie du schon sagst, vor allem sportliche, weil dann der Schwollo war verletzt und so weiter. Wahrscheinlich hätten sich die Parteien mit dem Thema auch nicht weiter befasst. Das wäre irgendwie locker durchgegangen. Aber Hertha sah nun plötzlich die Aussicht, da doch irgendwie einen gestandenen Torwart weiter zu beschäftigen und dachte sicherlich auch, dass die sportlichen Perspektiven für den Lotka bei Hertha dann am Ende doch besser sind als bei Borussia Dortmund, wo er wohl, glaube ich, auch nur als dritter oder allenfalls vierter Torwart vorgesehen war für die Regionalliga- oder Drittligamannschaft. Ich weiß gerade nicht genau, wo die zweite Mannschaft da genau stationiert ist. Und so kam es aber, dass man sich im Winter auf den Wechsel wohl dann schon verständigt hatte zwischen Hertha und Dortmund. Und Lotka einen Arbeitsvertrag beim BVB unterschrieben hatte. Also er hatte ihn, soweit ich den Sachverhalt jedenfalls mitbekommen habe, korrigiere mich, Christopher, hatte er einen Arbeitsvertrag beim BVB unterschrieben, gültig ab 1.7.22. Und erst dann hat Hertha dieses Optionsrecht gezogen.
Sie hatten bis zum 30.04. war, ne? Oder
wann bis zum 30.04. konnten sie das ziehen und das haben sie dann auch getan. Sodass der Spieler jetzt dann quasi zwei Arbeitsverträge hatte. Einen mit Dortmund und einen mit Hertha.
So habe ich den Sachverhalt auch
genommen. Also ihm wurde offensichtlich ziemlich klar dann doch signalisiert, klar, wir ziehen die Option nicht, du kannst zu Dortmund gehen. Dann ist er zu Dortmund gegangen, hat den Vertrag unterschrieben und dann hat sich Hertha im Nachhinein gedacht, was dumme Aktion von uns, den können wir ja doch gut gebrauchen. Sportlich macht das Sinn. Mhm. Und daher tatsächlich jetzt dieses dieses Hin und Her, was leider nicht, wieder mal nicht bei Gericht geendet ist, finde ich. Also aus unbeteiligten Sicht.
Ja, warum? Weil die Gelegenheit bestanden hätte, dann vielleicht erstmals einen Präzedenzfall zu schaffen und zu klären, was es mit den einseitigen Verlängerungsoptionen auf sich hat und deren Wirksamkeit.
Wobei es nicht mal ein Präzedenzfall wäre. Es gibt zu den Verlängerungsoptionen verschiedene Gerichtsentscheidungen und auch juristische Beiträge. Eigentlich seit knapp 25 Jahren wird sich damit schon auseinandergesetzt. Die leicht überwiegende Meinung kommt eher dazu, dass die Verlängerungsoptionen unwirksam sind, weil man, wie oft im Arbeitsrecht sagt, wenn etwas einseitig zulasten einer Partei ist, in dem Fall zum Arbeitgeber, dann hat das sofort ein Geschmäckle. So, das steht dahinter. Die Gegenansicht sagt, wie ich finde, sehr gut begründbar. Es gibt eine gewisse Kompensation dafür, dass sich ein Spieler insoweit der Vertragsfreiheit ein bisschen selber sozusagen die sich nimmt, weil er wird dafür auch überdurchschnittlich kompensiert finanziell. Insofern, es ist ja nicht so, dass er einen Vertrag aufgezwungen bekommt, ohne dass er dafür dann Geld bekommt, sondern er bekommt zu den gleichen Konditionen, die in der Regel sehr gut sind, einen weiteren Vertrag. Insofern finde ich, dass man gut vertreten kann, dass diese Verlängerungsoptionen wirksam sind.
Mhm. Finde ich auch, funktioniert natürlich nur so lange wie die Marktverhältnisse, wo man nicht den in der Form schutzbedürftigen Arbeitnehmer hat, wie man ihn vielleicht in der Realwirtschaft hat. Und das sehe ich eben auch die Besonderheit im Sport schon ein bisschen so, dass dort sich Vertragsparteien gegenübertreten, die jetzt nicht mit so ganz so einem klassischen Überunterordnungsverhältnis ausgestattet sind, wie vielleicht im Anführungszeichen normalen Arbeitsrecht. Also insofern finde ich auch, dass sich es dort schon hören lässt, dass man sagt, also dieses einseitige Optionsrecht geht schon einher mit einer nicht schlechten finanziellen Kompensation. Und hier ist jetzt der Arbeitnehmer nicht in der gleichen Weise schutzbedürftig wie vielleicht irgendwie die Supermarktkassiererin gegenüber dem Millionenkonzern.
Also genau, Robert, das sehe ich auch wie du. Also man muss es eben Einzelfall prüfen und außerhalb des Sports wird die Begründbarkeit der Wirksamkeit natürlich noch viel schwieriger.
Jetzt kommt aber die spannende Frage. Gesetzt den Fall, das wäre so, dass diese Verlängerungsklausel einseitig, dass die wirksam wäre, dann hätte Lotka jetzt zwei Arbeitsverträge. Nämlich der mit dem BVB ist ja erstmal per se nicht unwirksam. Und der mit Hertha ist verlängert worden. Was nun?
Ja gut, das kann man jetzt sehr formal juristisch betrachten. Also theoretisch kann man zwei Arbeitsverhältnisse gleichzeitig haben. Muss dann in der Theorie halt bestimmte zum Beispiel Arbeitszeitgrenzen und so weiter beachten. Aber ehrlicherweise ist das für unseren Bereich ja irrelevant, weil es geht um einen Fußballspieler, der halt nur für einen Verein spielberechtigt sein kann. Und die Spielberechtigung müsste freigegeben werden. Insofern hätte Dortmund das faktische Problem, dass wenn Hertha den Spieler nicht freigibt, er für Dortmund gar nicht spielberechtigt wäre. Und dann würde man nicht zu einer Lösung kommen. Insofern, ja, es gäbe wohl zwei Arbeitsverträge, aber man hat es ja jetzt auch gesehen, wie so häufig im Sport, es gibt dann halt irgendeine Lösung außerhalb des Gerichtssaals.
Mhm. Spielt es eine Rolle, wann die Arbeitsverträge dann geschlossen wurden?
Also gibt es irgendwie. Nein, theoretisch nicht. Du kannst ja auch zwei Handyverträge gleichzeitig abschließen oder für die gleiche Wohnung zwei DSL-Verträge. Also du kannst ja erstmal mehrere Verträge abschließen, dann ist dir nur die Erfüllung im Zweifel unmöglich, weil du halt deine Leistung als Arbeitnehmer nicht gleichzeitig bei den zwei Standorten erbringen kannst.
Da hat es der Kollege Fischinger nicht anders? Hat er das nicht so bewertet, dass der erste Arbeitsvertrag in solchen Fällen, in denen es dann dass es faktisch unmöglich ist, dass der dann sozusagen der bessere ist?
Du meinst jetzt hier der Dortmund-Vertrag dann? Ja, kann man möglicherweise so sehen, aber es folgt jetzt nicht zwingend aus einer Norm, dass das so ist.
Hm. Okay.
Und ob der denn auch wirklich besser wäre, weiß man ja auch nicht.
Besser im Sinne, von den Konditionen, sondern der Vertrag, der wirksam ist, weil er vorher geschlossen wurde.
Genau, aber allein, dass mir etwas unmöglich ist, das führt ja in der Regel nicht dazu, dass ein Vertrag deswegen nichtig oder unwirksam ist. Also gibt ja auch Konstellationen, wissen wir alle. Aber im Grundsatz ist das erstmal nicht so. Und
er bezieht sich wohl auf Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht irgendwie, ne? Dass in dem Fall das zweite Vertragsverhältnis unwirksam sei. Und das aber jetzt auch in dem Artikel genauer zu begründen.
Okay. Wobei es.
Genau, ja.
Wobei es dann ja wieder die Frage, ob der welcher dann eigentlich der zweite Vertrag war.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Rechtsprechung passt halt theoretisch dann, wenn ich irgendwie jetzt am 1. Februar einen unterschreibe und am 1. März. Aber wenn ich am 1. Februar einen unterschreibe und dann gibt es die Ausübung einer Verlängerung als Option, dann wirkt ja aber der Arbeitsvertrag von vor 3 Jahren einfach, wird um ein Jahr verlängert. Insofern, ich meine nicht, dass das BAG den vorliegenden Fall sozusagen entschieden hatte, also bezogen auf den Sport, sondern andere Konstellationen. Und klar, man kann das übertragen. Ob das wirklich passt, weiß ich nicht. Aber ich freue mich, wenn wir das mit dem Kollegen Fischinger dann nochmal diskutieren.
Und du hattest ja von anderen Gerichtsentscheidungen gesprochen, die es schon gibt, aber nicht bezogen auf den Sport oder sogar Profisport.
Doch, es gibt, können wir auch in die Shownotes stellen. Ich meine Arbeitsgericht Nürnberg und Arbeitsgericht Offenbach, glaube ich.
Weißt du bei Hart, wie die entschieden hatten?
Also die Arbeitsgericht Nürnberg hat entschieden, dass die wirksam sind, meine ich. Das ist in den 2000ern gewesen. Und die neueren Entscheidungen, die gingen in die Richtung eher unwirksam. Mhm.
Und es gab eine Entscheidung in Österreich, oder?
In Österreich auch, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich meine, die hatten, also ich weiß nicht, wer es entschieden hat, aber ich meine, das Ergebnis war als unwirksam.
Okay, Österreich kann man auch vorlassen, da sind ja noch nicht mal Sportwetten-Glücksspiele. Insofern Österreich völlig egal, was sie da entscheiden.
Hm. Aber die Parteien haben sich jetzt geeinigt, ist davon auszugehen, dass Hertha dann nochmal eine Summe nachgelegt hat und an Dortmund gezahlt hat, oder? Irgendeine Art der Kompensation wird für...
Dass Hertha nochmal eine Summe nachlegt?
Andersrum,
oder? Dann muss ja Dortmund eigentlich die Summe nachgelegt haben. Weil der geht ja zu Dortmund.
Geht zu Dortmund, genau. So meint.
Ja, ich weiß nicht. Ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass sich einfach auch wieder das Sportliche verrückt hat. Also nachdem Hertha in der Liga geblieben ist und dann da auch der eigentlich etatmäßige zweite Torwart eine gute Leistung gebracht hat. Vielleicht hat man inzwischen auch so ein bisschen Transfermarkt sondiert und stellte dann fest, naja, ob der Lotka am Ende wirklich unsere Nummer 1 ist, wissen wir jetzt auch nicht. Und was wäre das für ein zugegeben Hertha-mäßiger Super-GAU gewesen, wenn die da sich jetzt irgendwie gezofft hätten. Am Ende wäre der Lotka in Berlin geblieben und dann wäre er die Nummer 2 oder 3, ich weiß nicht.
Also, ja, aber rein rechtlich ist ja klar, dass Hertha hier das Verschulden trägt an der eingetretenen Situation. Und sie hätten sich also jedenfalls schadensersatzpflichtig gemacht, wenn mit dieser, wie auch immer, dann genau zu beobachtenden oder untersuchenden Kommunikation, dass sie die Optionsklausel nicht ziehen. Also das wäre mindestens 242. Ich weiß nicht, wie im Arbeitsrecht das dort gehandhabt wird, aber das ist ja schon ein, offensichtlich hat er ja im Vertrauen auf die Zusage, sie macht, ziehen die Option nicht, sich dann da in den Vertrag mit Dortmund begeben. Also das.
Genau, also es kommt so ein bisschen drauf an, da ist die Sachverhaltskenntnis oder Darstellung leider ein bisschen dünn, wie die Klausel genau formuliert war und wie halt dieser vermeintliche Verzicht formuliert war. Aber es wäre dem Arbeitsrecht nicht fremd, wenn ein Verzicht nur bei schriftlicher Formulierung wirksam wäre.
Okay.
Also bei Wettbewerbsverboten kennt man das zum Beispiel, da muss es in der Regel schriftlich sein. Das ist hier jetzt was anderes, aber da kennen wir leider zu wenig Sachverhalte.
Also dann wäre so ein für die Praxis wäre es dann sinnvoll gewesen, wenn Lotka zu Hertha geht und sagt, hier, ich möchte jetzt wechseln am Ende der Saison, bestätigt mal, dass ihr die Optionsklausel nicht zieht.
Genau, und aus Sicht der Vereine macht es praktisch trotzdem Sinn, einseitige Verlängerungsoptionen zu vereinbaren, weil A, man kann vertreten, dass sie wirksam sind und B, was ist das Risiko, wenn sie unwirksam sind, weil es ein Gericht irgendwann feststellt, ja gut, dann habe ich die gleiche Situation, wie ich hätte, dass er nach dieser Fixlaufzeit, denn es jetzt mal der Spieler weg ist. Also fallen ja anders als bei sonstigen Rechtsstreiten im Ergebnis würden hier auch beide eher weich fallen.
Und offensichtlich hatten ja auch beide Vereine mal wieder kein gesteigertes Interesse, das tatsächlich jetzt gerichtlich nochmal konkret klären zu lassen, sondern genau, weil das ein gängiges Mittel ist und wie aus meiner Sicht auch nichts Verwerfliches hat, sondern im Einzelfall zu prüfen natürlich, aber auf zumindest im Bundesliga-Milieu sehe ich jetzt da keine strukturelle Benachteiligung der Arbeitnehmer.
Wäre auch, glaube ich, für alle Parteien alle Parteien hätten dabei verloren. Also der Rechtsstreit wäre über den 30.06. hinausgegangen, der Torwart hätte nicht gewusst, wo er hin soll, wo hätte er dann spielen sollen.
Bei Hertha wohl, ne?
Also irgendwie das ja, gibt dann. Aber ich finde, was auch ein Punkt ist, was ja als Klausel wohl relativ unstreitig wirksam ist, ist diese von mir beschriebene Einsatzklausel. Also bei so und so viel Einsätzen verlängert sich der Vertrag. Genauso ist es aber ganz ständige Rechtsprechung. Dazu gibt es tatsächlich mehr Rechtsprechung, dass ich keinen Anspruch auf Spieleinsatz habe. Das heißt, da hat der Verein es dann faktisch auch total einseitig in der Hand, über den Trainer zu entscheiden, ob sich ein Vertrag verlängert oder nicht. Finde ich, wenn das da geht, warum soll das auf der anderen Ebene nicht auch gehen? Weil beides knüpft im Ergebnis an sportlichen Erwägungen an. Also wenn der Spieler so gut ist, dass ich ihn halten will, dann würde ich ihn auch einsetzen.
Auf jeden Fall Erwägungen, auf die der Spieler keinen Einfluss hat, genau. Ja.
Genau, es sind beides sind Erwägungen, auf die der Spieler keinen Einfluss hat.
Weil in der Praxis der Trainer dann nach Spiel 19 sagt, ich auf Druck der Vereinsführung, ich setze den Spieler jetzt nicht mehr ein, weil er bei 20 Spielen, sich der Vertrag automatisch verlängern würde.
Das gab's ja auch schon. Und ich meine, da haben sogar die EV-Verfahren auf Einsatz. Da gab es ja in Berlin, ich glaube 2014 war das. Und Leverkusen hatte doch auch, oder Leverkusen und Hoffenheim und Bremen mit der Trainingsgruppe 2 damals und so, die hatten doch, da gab es ja mehrere EV-Verfahren bundesweit und immer haben die Spieler verloren.
Ja. Wie, die Spieler haben verloren?
Ja, die Spieler haben die EV-Verfahren verloren. Nicht an der Teilnahme am Trainingsbetrieb dann, aber für die Teilnahme am Spielbetrieb. Also Trainingsbetrieb, Trainingsgruppe 2 geht nicht. Genau. Spielbetrieb schon. Nachzulesen auch alles ausführlich in meiner Doktorarbeit. Bisschen Schleichwerbung am Rande.
Ja, Kollege Schütz hat es neulich auch in der Spurprax nochmal einen Aufsatz dazu.
Ja. Stimmt, den können wir auch verlinken.
Das wären auch Leistungsverfügungen gewesen dann, ne? Tatsächlich, wo du dann irgendwie ein existenzielles Risiko oder sowas belegen müsstest, ne? Ich nehme mich an, wenn das sich übertragen lässt aus dem komischen Arbeitsrecht in die normale zivilprozessuale
Welt. Richtige Leben.
Du meinst andersrum.
Okay. Gut. Alles gesagt?
Ja.
Dann noch abschließend, wir haben eine Hörerfrage bekommen, leider nicht von einem Hörer mit einem Klarnamen, sondern von einem Mr. Bear. Also der kann sich jetzt angesprochen fühlen. Er hat die Frage gestellt, was eigentlich jetzt der Vorteil bei einer Vereinsstruktur ist, welche Rechte haben dann eigentlich die Mitglieder dieser Vereine? Und
das geht zurück auf eine Folge, die wir zu dem Thema hatten, ne? Das war quasi eine Anschlussfrage zu dem, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, wo wir über die FC Bayern-Mitgliederversammlung gesprochen haben.
Ach ja, stimmt, das war bezogen auf die JHV FC Bayern, genau.
Ich glaube, es war Folge 18 oder 17 oder so.
Genau. Und vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, also sofern der Profiklub ein Idealverein ist, was ja bei Bayern auch nicht mehr der Fall ist, die haben eine ausgegliederte AG, also sofern das noch ein Idealverein ist, wie zum Beispiel in Freiburg oder bei Union Berlin oder bei Mainz, dann sind die Mitgliederrechte natürlich unmittelbarer gegeben, als wenn das jetzt eine ausgegliederte Kapitalgesellschaft ist. Da gibt's dann die Mitgliederbeteiligung tatsächlich nur noch mittelbar über die Mitgliederversammlung eben beim Mutterverein, ja. Und in der Kapitalgesellschaft gibt's dann nur noch entsendete Mitglieder, die auf der Mitgliederversammlung des Muttervereins gewählt werden und dann im Aufsichtsgremium der Kapitalgesellschaft sitzen. Und dann gibt's natürlich noch den Fall Leipzig, in dem es noch nicht mal das gibt, ja. Also da gibt's überhaupt keine Beteiligung der Vereinsmitglieder, weil es keinen Verein gibt, der mitgliederoffen ist. Ganz kurz noch, die wichtigsten Organschaftsrechte sind, wie schon eben erwähnt, die Teilnahme an der Mitgliederversammlung
Und auf dieser entsprechende Informationsrechte. Man darf also alles fragen, was im Zusammenhang mit den Tagesordnungspunkten einhergeht, die auf der Agenda Tagesordnungspunkt vorher in der Einladung aufgeführt sind. Und man hat natürlich ein Stimmrecht, wenn man ein ordentliches Mitglied ist. Und das Wichtigste meines Erachtens, das Wahlrecht. Also, und da kommt es wieder darauf an, in den ausgegliederten Gesellschaften hat man ja dann nur die Möglichkeit, das Aufsichtsgremium zu wählen, was dann entsendet wird in die Kapitalgesellschaft als Kontrollgremium dort. Und wenn man jetzt in einem Verein ist, der auch die Mitglieder, die Lizenzmannschaften noch innehat, dann ist natürlich die Frage, ob die Mitglieder einen Einfluss auf die Lizenzspielermannschaft auch haben. Und das könnte in der Satzung geregelt sein, aber beim FC Bayern war es halt ausgeschlossen ausdrücklich. Wobei, wie gesagt, beim FC Bayern ist ja sowieso es ausgegliedert. Aber es könnte in der Satzung eben geregelt werden. Und in einer Vereinssatzung, da kann man natürlich auch regeln, dass auch der Vorstand nicht direkt gewählt wird. Das haben mittlerweile viele Vereine im Profigeschäft so geregelt. Man kann oftmals nur das Aufsichtsgremium direkt wählen. Ja, ob das dann ein wertvolles Teilhaberecht ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest das Gremium, das dann den Vorstand bestellt, darauf hat man selbst Einfluss, ja. Und
nur als kurze Ergänzung zu dem Wahlrecht. In der Regel geht damit dann auch das Recht, die Entlastung zu gewähren oder zu verweigern einher des Vorstandes,
ganz was genau.
Quasi in dem klassischen Sportverein um die Ecke regelmäßig ein Thema ist und bei größeren Vereinen es auch sein müsste, aber zumindest in der Presse nicht so häufig thematisiert wird.
Ganz genau. Danke für die Ergänzung. Und mein letzter Satz dazu, vor allem verfolgt der Idealverein eine nicht wirtschaftliche Zielsetzung und der Verein besteht unabhängig von den Mitgliedern, von den aktuellen Mitgliedern immer fort. Also es findet ein Austausch an Mitgliedern auch statt und das ist so eine Art, ja, Erbfolge, ja, Legacy eines Vereins und das geht bei Kapitalgesellschaften hängt es natürlich immer von den derzeitigen Anteilseignern ab. Okay, ich hoffe, das war wertvoll für Mr. Bär. Bei Zusatzfragen gern nochmal melden und wir freuen uns immer über Fragen aus der Hörerschaft.
Ja, also gerne auch mehr als nur vom Bär.
Ja, wir kriegen einige, aber wir können nicht alles mathematisch rein. Also, aber trotzdem Feedback in jeder Form und gern auch in Frageform ist immer willkommen. Sehr gut.
Vielleicht nochmal, Fabian, verzieht das Gesicht. Fabian hat ja ein tolles Interview geführt mit Justus Heinze über den Fall Valieva. Und da hat unser Hinweis auch nochmal auf die Folge über den Fall und den Aufsatz in der Spurprax vom Juni, wo Justus den Fall auch nochmal schriftlich darstellt.
Und auch sehr komprimiert und sehr, sehr übersichtlich schriftlich darstellt. Mhm. Genau, ansonsten noch ein Hinweis auf die darauf folgende Spurprax-Ausgabe, die noch nicht auf dem Markt ist. Da ist nämlich ein Aufsatz von mir drin zum Basissignal, also Urheberrecht an,
sehr cool.
An Aufnahmen von Fußballspielen.
Freue ich mich drauf.
Ich erwarte dann noch die Erwiderung von Robert.
Schauen wir mal, ich habe ja schon gesagt, die habe ich auf dem Platz im Hallenfußball schon gegeben. Aber
gibt's da Videos von?
Nee, das...
Schade. Okay, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir freuen uns.
Danke, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.